Herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast und eigentlich nicht nur dem, sondern auch zum Willkommen zum
Focus on Linux Podcast.
Christian, das ist jetzt die wievielte Konferenz dieses Jahr, auf der wir gemeinsam sitzen und Dinge auswerten?
Das ist jetzt die zweite, aber wir können auch gerne noch zwei oder beliebig viel weitere dranhängen. Ich mache das immer sehr gerne mit dir und mit unserem tollen Team, das wir hier haben.
Fühlt sich an wie die zehnte, aber ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich genieße das sehr, mit euch durch die Gegend zu tingeln, von der einen Konferenz zur nächsten. Und dieses Jahr sind wir, nee, nicht dieses Jahr, dieses Mal sind wir auf der
SuseCon 2024 in Berlin.
Ist das nicht schön? Wir machen das jetzt so oft, wir können einfach unsere Sätze gegenseitig vervollständigen.
Ich fühle mich dir einfach so verbunden, dass das gar kein Thema ist.
Genau, also wir sind im Juni, wir sind in Berlin, wir sind auf der SuseCon und sind an Tag 3. Das heißt, die Keynotes sind größtenteils durch, die Sessions liegen hinter uns. Wir hatten eine wunderschöne Party nach dem ersten oder dem zweiten Abend. Wir haben alle Partnerinformationen ausgequetscht, die wir so bekommen konnten, und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Auch mit in der Runde ist der Holger.
Ja, hallo.
Holger, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du?
Mein Spezialgebiet ist alles, was mit Cloud und Container zu tun hat, mit Kubernetes. Bin auch Certified Kubernetes Administrator, jetzt auf dem Weg zum CKS. Mhm. Und bin halt hauptsächlich natürlich dann wegen Rancher RKE2 hier. Ist auch meine erste SuseCon. Ich muss sagen, ich fand es sehr nett bis jetzt. Gefällt mir gut.
Berlin ist ja immer so eine Stadt, die sehr polarisiert. Manche lieben es, manche hassen es. In welcher Kategorie bist du?
Ich finde Berlin schon eine schöne Stadt, aber Hamburg finde ich noch schöner. Ich selbst wohne in Hamburg, ist doch die schönste Stadt Deutschlands, immer noch.
Okay. Ja, auch mit dabei direkt gegenüber, der Max.
Hi, guten Tag.
Max, was treibt dich zur SuseCon?
Im Endeffekt größtenteils Betriebssystemthemen rund um den SuseManager. Fange an, auch mich für Harvester zu interessieren. Dann dementsprechend auch das, was für SP6 oder auch /16 an sich angekündigt wird. Da bin ich immer sehr heiß drauf.
Neben mir sitzt der Ben.
Ja, hi, ich bin Ben. Das ist auch meine erste SuseCon. Ich komme so ein bisschen aus dem HPC-Umfeld, bin aber schon sehr, sehr lange mit Linux verheiratet und interessiere mich für Automatisierung in jeglicher Art und habe vor allen Dingen mal so ein bisschen auf SuseManager geschielt und habe aber auch viele neue Sachen für mich entdeckt. Aber dazu kommen wir dann noch.
Und dann auch noch mit in der Runde der Andreas.
Hi, ich bin der Andi. Ich mache viel Automatisierung im Linux-Umfeld. Interessiere mich hier speziell auf der SuseCon für den SuseManager auch. Und was ich neu entdeckt habe für mich, ist der Harvester. Den will ich mir mal in naher Zukunft genauer anschauen.
Das heißt, auch Virtualisierungsplattformen sind was, mit dem du regelmäßig spielen darfst.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Schön. Ja, Christian, dann würde ich sagen, such dir ein Thema aus, such dir einen Anfang und dann hangeln wir uns so mal durch.
Ich glaube, wir fangen hier am besten mit den Keynotes an und frühstücken dann ein Thema ab, das omnipräsenter nicht sein könnte. Ich glaube, unsere Zuhörenden haben schon eine Ahnung, worum es hier gehen könnte. Natürlich ging es auch dieses Mal wieder viel um KI und AI-Themen. Und hier wurde ein Tool angesprochen, SuseAI. Was war da denn so eure Wahrnehmung? Also ich habe zur Kenntnis genommen für mich, dass es noch recht wenige technisch konkrete Infos gibt. Hier war die Rede von einer Private Enterprise Gen AI, auch für AirGap-Umgebungen. Ist ja auch für die konservative Kundschaft immer ein wichtiges Thema. Aber so wirklich greifbar viel konnte ich jetzt nicht mitnehmen. War das bei euch anders?
Also mein Eindruck war, dass AI nicht so ganz krass im Vordergrund stand. Und dass viel Wert darauf gelegt wurde, auf diese Private AI. Mhm. Also ständig wurde das genannt, dass man das eher sieht als eine geschützte Umgebung, wo die Daten des Unternehmens auf gar keinen Fall nach außen gehen. Das wurde in fast jeder AI-Session mehrmals erwähnt.
Ja, was da noch mit dazu kommt, ist, es gab halt wenig wenig konkrete Informationen. Ja? Also wir reden Keynote, wir reden Buzzwords, wir haben da viel um die Ohren gehauen bekommen an Themen, die irgendwo aktuell sein können. Das ist natürlich immer erstmal der Pitch. Was ich danach dann direkt noch mitgemacht habe, ist einmal über den Solution Showcase zu laufen und zu gucken, wo steht denn hier AI dran, was bedeutet denn das eigentlich? Und ich denke, was wir flächendeckend sehen können, ist, AI ist halt ein Workload. So, das sind Modelle, die laufen irgendwo, das ist Machine Learning, das will irgendwo prozessiert werden, das sind Infrastrukturkomponenten, die vielleicht, je nachdem, ob ich trainiere oder ob ich Model Serving mache, halt unterschiedliche Aspekte, heißt GPUs ist ein Thema, das da drin ist, wir haben Security als Thema, wir haben Daten irgendwo als Thema, aber es ist jetzt nicht, also was ich mich gefragt habe, ist, will SUSE jetzt auch eine AI-Company werden? Wollen die jetzt auch ein Model Hub bauen? Wollen die jetzt auch irgendwie Sachen machen, die dir als Kunde irgendwie das Training erleichtern? Oder wohin, in welche Richtung richtet sich? Und das haben wir aber auch gefragt. Und es ist halt die Plattform, ne? Also das unten drunter liegende, wo wir viel machen können, aber jetzt nicht ein eigenes Modell, ein eigener Chatbot, ein eigenes Framework für irgendwas, sondern eine solide Infrastruktur.
Ja, also aufbauend zu dem Thema fand ich sehr spannend, dass die SUSE auch Fokus drauf gelegt hat, dass es eine modulare AI gibt. Also ich habe das Gefühl, das wird jetzt nicht, okay, wir haben jetzt unser eigenes Model und fertig, sondern Stichwort Hopping, dass gegebenenfalls ja viele verschiedene Modelle kommen, aber ja, genaue, konkrete Informationen haben wir da jetzt auch noch nicht rausfinden können.
Das einzige Konkrete, das ich wahrgenommen habe, dass das vor allen Dingen eben auf Sli Micro basieren soll. Also das wird dann vermutlich irgendwelche Workloads geben, wie Enrico ja gerade schon sagte, die dann halt eben darauf laufen. Und vor allen Dingen, ich glaube, eine Anmerkung, die häufiger gekommen ist, dass das Ganze dann Teil von Rancher Prime werden soll und dann aber auch in weitere Tools übernommen werden soll. Also Sless AI und SUSE Manager GPT-1 ist so die Frage, die ich mir gestellt habe.
Ich glaube nie. Und das, was halt kommt, ist bessere Integrationen oder ein besseres Onboarding für Sachen, die wir schon haben. Das heißt, Ben, ich muss so ein bisschen an dich denken, weil HPC und AI ist ja schon irgendwie auch ein Ding. Also irgendwie massig Rechenressourcen zu haben, die zur Verfügung stehen, um größere Datensätze durchzutrainieren, da irgendwelche Jobs zu bereitzustellen. Das, was mir dann gesagt wurde, ist, dass die SUSE verstärkt Blueprints liefern will, dass dann halt sowas wie Kubeflow in den App-Katalog kommt, sodass es mir leichter gemacht wird, auf größeren Systemen dann irgendwie meine Modelle zu trainieren.
Ja, das ist ganz gut, dass du das ansprichst, weil Sli Micro hat sich da für mich auch hier ein bisschen in den Mittelpunkt geschoben, dass sie das viel auf HPC pushen wollen, dass man halt einen sehr schmalen Unterbau hat und dann vor allen Dingen auch das, was in der HPC-Welt ja auch in den letzten Jahren so passiert ist, dass man nicht mehr selber Software auf dem System baut, sondern dass man auch in die Containerwelt abtaucht, dass man aus verschiedenen OCI-kompatiblen Containern wählen kann und dann einfach seine Engine drauflegt. Da hatte ich tatsächlich auch einen Talk mir gestern mit angeschaut, so eine Hands-on-Session zum Thema Immutable Linux, wo genau das Sli Micro im Mittelpunkt war. Ja, war sehr interessant und macht Lust auf mehr und habe ich auch wieder vieles Neues gelernt.
Für die geneigten Zuhörenden, wer noch nie von Sli Micro gehört hat, vielleicht mag das jemand mal so in 2 bis 5 Sätzen zusammenfassen. Was macht Sli Micro, wofür ist das da?
Also Sli Micro ist im Endeffekt ein Immutable-Betriebssystem, ergo man hat nicht überall Schreibrechte und arbeitet auch mit transaktionalen Updates. Bedeutet, man hat keine klassischen Paketmanager mehr mit, okay, jetzt werden APMs entpackt und ausgerollt, sondern es wird quasi ein Snapshot von einem Dateisystem gemacht, das man dann jederzeit zurückrollen, nach vorne rollen kann, eben so eine Art transaktionale Betriebssystemkomponente, die damit reinkommt. Und das Besondere dann auch bei Micro, dass der Fokus eben ganz stark auch auf Container-Workloads gelegt wird. Sehr schmales Betriebssystemunterbau, wie Ben ja gerade schon erläutert hat. Und dementsprechend auch ja, schnelle Bootzeiten, sehr flexibel anpassbar. In die Richtung geht's.
Ist das für euch so ein Punkt, wo ihr sagt, das ersetzt das klassische SLES?
Für mich noch nicht. Warum noch? Es ist auf jeden Fall ein Schritt, der in dieses ganze ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Container-Hype-Thema ein bisschen näher bringt für auch klassische konservative Administratoren. Ich glaube aber, dass die Welt noch nicht so weit ist, um viele noch nicht containerisierte Applikationen damit auch abzufedern. Sie als großer Platzhirsch SAP auf einem Swiss Micro, das wird die nächsten paar Jahre nicht funktionieren. Okay, du schüttelst so ein bisschen den Kopf. Gibt es da schon ein bisschen was ich noch nicht mitbekommen habe?
Würde ich gegenhalten.
Okay.
Also ich meine, der SAP-Container, er ist schon, also Grüße gehen raus an Markus, der hat da schon ein bisschen was gebaut und es gibt es als Developer Edition auf jeden Fall schon. Und das geht so in die Richtung. Jetzt muss man natürlich aber sagen, so ein SAP, das kommt halt nicht in einem Gigabyte und läuft nicht auf einem Raspberry. Also wenn, dann will das halt schon ordentlich Ressourcen haben. Aber genau diesen Ansatz dann zu fahren, dass du da halt im Zweifel, oder ich meine gerade diese Flexibilität zu haben, Bare Metal zu gehen und dann halt auch größere Systeme da zu nehmen, trotzdem aber diesen Switchover drin zu haben oder dieses Transaktionale, ich glaub schon, dass das eine interessante Sache sein kann, um dann halt auch die Subsysteme damit zu patchen. Bloß, dass halt ein Container dann da locker mal seine 1-2 Terabyte an Memory haben will und auch einen Storage-Footprint hat, der groß ist.
Ja? Klar, auch beim Thema Flexibilität. Siehe so Standard-Webserver-Workloads, die im Endeffekt in jedem Unternehmen irgendwo vorhanden sind oder auch in jedem Privatgebrauch, der gerne mal auch ein bisschen selbst hosten möchte, ist ein Swiss Micro auch eine super Idee. Anstatt klassisch noch auf Docker zu setzen oder ähnliches, Swiss Micro, und da hat man das komplett im Betriebssystem integriert und schafft auch dementsprechend Stromkosten, Workload, Aufwand etc. Wie gesagt, Immutable Betriebssystem mit Snapshot-Capabilities ist eine super Erweiterung.
Ja, was mich bei dem Vortrag auch so begeistert hat, die hatten da mit Systemd Quadlets gearbeitet, das war mir gar nicht so bewusst, dass man letztendlich richtig eine Container-Section hat in einem Systemd-Unit-File und dann halt mit Podman-Containern arbeiten kann, wo sie halt auch den Fokus drauf gelegt haben für einen Workload ohne ein Container-Management und ohne eine Orchestrierung, dass man sagt, man kann das auch mal benutzen für einen schmalen Workload, wo man 2-3 Maschinen hat und einfach nur mit Systemd arbeitet, um ein paar Container auf einer Infrastruktur zu haben. Und ja, fand ich auch sehr gut.
Privat in meinem einen kleinen Pi, der bei mir läuft, habe ich das quasi manuell auf PiOS nachgebaut. Also von daher, warum nutze ich kein Swiss Micro oder OpenSUSE Micro, was ja quasi das Äquivalent dazu ist.
Genau, weil wir es gerade von Swiss Micro 6 hatten. Ben, ich glaube, du warst in der Session, wo es auch so ein bisschen Hands-on-Labs gab. Ich glaube, so in Richtung Ignition, Stanza oder irgendwie sowas. Worum ging es da?
Genau, der hatte der Hands-on-Master. Also ich hatte mir tatsächlich darunter vorgestellt, dass man selber auch mitmachen kann. Das war tatsächlich einfach eine Tutorial-Session, aber mit Hands-on im Titel, deswegen dieses Missverständnis. Aber er hatte selber was vorgemacht, hat es auch auf GitHub veröffentlicht, seine ganzen Skripte. Und das Ignition ist einfach quasi eine Cloud-Alternative, womit man einfach einen Bare-Metal-Provision von der VM bootstrappen kann. Also du kannst definieren, was willst du nach dem Boot, nach der Installation von der VM machen, und damit haben sie quasi ein Szenario aufgebaut mit einem WordPress-Container, mit einem MariaDB-Container und haben dargestellt, wie immutable das ist. Also man benutzt transaktionale Löschaktionen und haben immer wieder durchgebootet und gezeigt, oh, guck mal, das ist gar nichts passiert. Also man kriegt es nicht kaputt. Man kann dann aber auch beim Booten halt basiert auch so ein bisschen auf dem Snapper, also ButterFS Snapshots, und man kann immer wieder zurückgehen. Haben sie gut gemacht. War sehr interessant.
Jetzt gibt es natürlich nicht nur die Swiss Micro Welt, sondern es gibt ja auch noch die konventionelle SUSE Linux Enterprise Welt, und da haben sie auch ein paar Details in der Roadmap gezeigt. Also SP6 ist hier gerade vor 1-2 Tagen auch erschienen. Also könnt ihr, liebe Zuhörende, auch dann schon runterladen. Bei OpenSUSE Lib 15.6 gab es ja, glaube ich, schon letzte oder vorletzte Woche entsprechende ISOs, wenn ich es richtig weiß. Aber kurz zusammengefasst, also bei SP6 ist vor allem der 6.4er-Kernel neu mit ButterFS-Optimierung und auch so Sachen wie Confidential Computing ist mit drin. Und SP7 ist auch schon in Arbeit. Das ist der letzte Service-Pack für SLE 15, weil SLE 16 ist ja auch schon around the corner. Da kann ja gleich Max noch was zu sagen. Aber was ich so spannend finde bei SP7, ist der letzte Service-Pack, und die haben halt gesagt, der Support wird bis 2037 angeboten, wenn ich LTSS-Kundin bin. Und das ist ganz schön lange. Das ist nämlich kurz bevor wir das Jahr 2038-Problem erfahren werden. Und das finde ich ganz schön verrückt. Also der Feature Freeze, der findet jetzt für dieses Service Pack dann auch im Juli statt. Die Beta soll gegen Ende des Jahres kommen und soll dann Mitte 2025 verfügbar sein. Ja, und das müssen die dann 12 Jahre supporten.
Das hört sich nach viel Backport-Arbeit an.
Ja, voll. Und vor allen Dingen 12 Jahre lang etwas supporten müssen, das nächsten Monat eingefroren wird. Das klingt wirklich abgefahren.
Ja, dann kommen wir doch am besten direkt mal zu SLES 16 und was da passiert. Eine der beeindruckendsten Änderungen, die Sie von Anfang an mit reinnehmen wollen, ist, Sie haben es als 2038 ready bezeichnet. Finde ich ganz, ganz schön gewordet.
Können wir da bitte Sticker für haben, weil die Älteren erinnern sich vielleicht das Jahr 2000 Problem und oh, ja. Diese Y2K ready Sticker, hattet ihr die auch alle auf euren Rechnern damals?
Da hatte ich leider noch keinen Rechner.
Ich will sowas haben mit einem SUSE-Logo oder irgendwie SLES 16 drauf. Also das Marketing müssen wir, glaube ich, nochmal ansprechen.
Also ja, aber was ist das im Endeffekt? Alle 32-Bit-Bibliotheken werden konsequent rausgeschmissen. Alles, was irgendwie noch irgendwas under the hood hat, was in diese Richtung geht, wird es in SLES 16 nicht mehr geben. Und da war meine erste Vermutung, oh, gibt es da vielleicht Abhängigkeiten, Leute, die da ein bisschen Angst bekommen, aber generell sehr guter Zuspruch für diese Entscheidung. Also das wurde in dem Publikum bei der Roadmap-Show sehr, sehr gut angenommen. Parallel wird es aber einen klaren Migrationspfad noch von SLES 11, 12 bis 15 geben. Das muss natürlich nicht direkt sein mit, okay, wir haben noch SLES 11 und bitte mach jetzt direkt ein 16 draus. Zwischensteps sind da auf jeden Fall begrüßt. Aber nichtsdestotrotz, ja, updaten, patchen, hochziehen, migrieren wird nach wie vor kommen. Dann auch eine kleine Änderung. Es werden die Benamung der klassischen Service Packs wird wegfallen. Das hat aber technisch keinen Impact. Das ist dann einfach nur 16.1, 16.2, 16.3. Also ja, einfach nach dem Motto, warum haben wir das noch? Jeder macht's anders. Ja, ist ein bisschen altbacken mit den Service Packs, deswegen haben wir es raus. Ja, dann ein weiteres Thema war viel Richtung Supply Chain Security, flexible Life Cycles etc. Da bin ich leider nicht wirklich im Thema drin. Hat jemand von euch da mehr Informationen? Weil es war bei der Roadmap-Vorstellung auch jetzt nicht technisch tief behandelt.
Naja, also das eine ist natürlich Supply Chain Security, das betrifft alle irgendwo. Da könnt ihr, wenn wir das hier veröffentlichen, mal in den Focus on DevOps Podcast reinhören. Da haben wir nämlich gerade eine Episode genau zu dem Thema aufgenommen. Und das TLDR ist, es werden mehr Organisationen in die Verpflichtung genommen, vernünftige Software Bill of Materials zu liefern und nachvollziehbar zu machen, wie es dazu was gekommen ist. Da spielen Lizenzen eine Rolle, da spielt Compliance eine Rolle, da spielt aber auch irgendwie die Verantwortung für das, was ich liefere, eine Rolle. Und dementsprechend ist es halt überhaupt nicht verwunderlich, dass große Softwarekonzerne das mit auf ihre Roadmap setzen und dass das halt mit dazugehört. Also dass nicht nur die Quellen mit dazugehören, sondern auch von den Quellen die entsprechenden Metadaten, sodass ich nachvollziehen kann, wo kommt denn das her, was hat denn das für eine Lizenz, wie darf ich denn das eigentlich nutzen und was wurde eigentlich getan, um das zusammenzubauen.
Okay, gut, bei der Bandbreite dann auch absolut relevant, weil es gibt ja das Betriebssystem, es gibt die Edge Cases für Micro, es gibt Container Images etc. Also ja. Perfekt, sehr schön. Ja, dann noch ein paar weitere technische Änderungen, die ab SLES 16 kommen, finde ich sehr spannend. Beispielsweise gibt es kein UpArmor mehr. Es wird komplett auf SE Linux den Fokus gesetzt.
Wahnsinn.
Ja.
Das ist echt wirklich bemerkenswert, weil neben Ubuntu vor allen Dingen SUSE die Technologie vorangetrieben hat und auch das Team, das UpArmor entwickelt, war lange Jahre bei SUSE aufgehangen, ist dann zu Canonical gewechselt. Ja, und das waren so die beiden Distros, die da die Flagge hochgehalten haben.
Mhm. Ja, dann ähnliche Änderungen. Wicked als Network Daemon wird komplett entfernt. Sie sagen, sie haben es nicht wirklich geschafft, eine vernünftige Open Source Community aufzubauen. Das meiste in Wicked wird von SLES-Entwicklenden programmiert und dementsprechend wird komplett auf den Network Manager gesetzt. Aktuell mit 15 hat man ja die Möglichkeit, beides einzusetzen, je nach Flavor. Aber ja, mit 16 dann nur noch den Network Manager. Und auch noch eine sehr, sehr spannende Änderung. Viele werden sich freuen, einige vielleicht auch nicht, aber Yast wird auch komplett entfernt. Yast wird durch Agama ersetzt. Das hat natürlich dann auch einen Einfluss auf die ganze automatische Installationsroutine mit AutoJust etc. Mhm. Der direkte Nachfolger für AutoJust ist noch nicht offiziell announced. Es gibt im Buschfunk schon ein, zwei Tools, die da in der inneren Auswahl sind. Mhm. Aber es wird auf jeden Fall versprochen, dass eine Abwärtskompatibilität zu AutoJust gewährleistet wird. Also dass man quasi einen Import von AutoJust-Files noch weiterhin nutzen kann, aber eben nicht mehr direkt ansprechen kann.
Okay, das wäre nämlich jetzt direkt die Frage gewesen, weil AutoJust ist ja XML-based und das ist, glaube ich, nicht so einfach, da dann halt ein Layer einzubauen. Aber wenn man eine Importfunktion hat, dann geht das bestimmt. Ich glaube, der Andi hat auch ziemlich viel mit SUSE früher gemacht und mit JUST-Installationen. Was macht das mit dir jetzt zu hören, dass JUST, das ist ja so der Unique Setting Point eigentlich gewesen von SLES, wenn der jetzt wegfällt?
Tja, Änderungen passieren. Was willst du machen? Ja, muss man sich drauf einstellen, muss ich mir wahrscheinlich mal anschauen, das Agama.
Ja, also Agama, für die Zuhörenden, die das noch nicht gehört haben, ist im Prinzip ein neu geschriebener Installer, der ein Web-UI hat. Das basierte früher mal auf der Cockpit-Technologie, die ja von Fedora und RHEL kommt. Ich glaube, die haben wir mittlerweile geforkt und haben eine eigene Base. Da ist jetzt auch, habe ich gesehen, die letzten Tage eine neue Version erschienen. Müssen wir, glaube ich, auch nochmal in der weiteren Episode behandeln. Ich persönlich bin da eher froh drum, muss ich sagen. Ich habe JUST früher, als ich mit Linux angefangen habe, schon als sehr wertvoll erachtet. Also gerade so irgendwie X-Server konfigurieren mit, wie ist das Tool, SAX 2 unter AutoJust. Das war halt schon irgendwie einfacher. Aber wenn man halt viel automatisiert und ich nutze halt zum Beispiel auch super gerne viel Ansible, dann machst du halt eine Änderung und dann machst du einmal JUST auf, startest ein Modul und dann zerschießt dir das Modul halt deiner Config, die du mit Ansible gemacht hast. Ist halt ein bisschen schwierig und auch, ich habe zur Kenntnis genommen, dass das Weiterentwickeln der Software nicht ganz so einfach ist. Ich glaube, es ist in Ruby entwickelt und das Core Maintainer.
Das wurde ja mit, ich glaube, SLES 12 wurde es neu gebaut auf Ruby-Basis und seitdem halt weiter. Aber ich meine, also ich habe gestern schon im Scherz gesagt, als Nachfolger kommt irgendwie Plesk oder sowas.
Puppet habe ich gehört, ist auch hoch im Rennen.
Ja, aber ist ja im Endeffekt ganz genauso. Also du hast halt die, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass JUST das Tool war, was die geneigten Power-User irgendwie für sich halt hatten, sondern JUST war so eine, also aus meiner Perspektive, und die mag falsch sein, aber aus meiner Perspektive war es etwas, was dir den Server zugänglicher gemacht hat, auch wenn das etwas war, was du vielleicht nicht jeden Tag, den ganzen Tag mit Linux dich beschäftigst. Und da waren schon ein paar nette Sachen mit bei, wo du irgendwie Dinge mitmachen konntest. Manchmal hast du da auch Sachen konfiguriert und dir gedacht, keine Ahnung, was ich hier tue, aber es ist, also weiß nicht, Bonding von Netzwerkinterfaces. Ging da total easy, ging da total einfach. Aber wenn du dann halt die Phase hattest, die du geschrieben hast, Christian, also ich habe vor einer ganzen Weile mit SLES 10 und 11 und 12 viel mit Puppet auch gemacht. Mhm. Und dann hast du halt den JUST-Weg gekannt, weil der halt so schön kurz war. Dann hast du irgendwie deine Config gebaut und dachtest dir, okay, wo hat der jetzt was gemacht? Wo hat der das irgendwie angepackt, um diese Sachen dann auch nachvollziehbar automatisieren zu können? Das, diese Nachvollziehbarkeit, das war etwas, was ich dann auch, lieben und hassen gelernt habe. Ne?
Also da habe ich es halt auch gesehen, was du gerade meintest, vor allen Dingen bei Kundschaft, die jetzt relativ neu in dem Thema Linux ist. Hat man ja auch häufig Leute, die SAP gemacht haben zum Beispiel und SAP auf Windows gemacht haben und dann hat man natürlich mit den neueren SAP-Versionen die Notwendigkeit, auf Linux zu wechseln und die waren da eigentlich immer ganz dankbar für, dass sie sowas wie JUST hatten. Aber ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Meinungen draußen. Da würde uns natürlich auch, liebe Zunde, euer Feedback interessieren. Also wie steht ihr zu dem Thema? Lasst uns gerne wissen, beispielsweise per E-Mail an podcast@sva.de.
Ich wollte noch dazu sagen, du hattest ja vorhin auch gesagt, du nutzt so gerne Ansible. Das ist jetzt auch so ein Weg, wo SLES 16 ja hingehen möchte als offizielles Scripting-Framework. Genau das ist ja eine Konsequenz, glaube ich, auch mit dem JUST. Also ich denke mal, da haben sie auch zusammengesessen und gedacht, ja, wenn wir das jetzt machen, ein bisschen den allgemeineren Support, dann sollten wir solche Tools halt im Enterprise-Bereich abschaffen. Da kommen wir dann vielleicht später auch nochmal beim SUSE Manager dazu. Mhm. Da gibt es ja dann auch bald freudige Nachrichten für Ansible-Fans.
Yay! Ja, ich denke, dass das Sinn ergibt. Also ich glaube, in den letzten Jahren ist es glaube ich, jetzt keine News, wenn ich sage, dass Ansible da das Rennen gemacht hat. Ich meine, da kann man sich die Gartner-Charts angucken und einfach mal die verschiedenen Communities, also Puppetforge, Chef oder Ansible Galaxy, da sieht man schon, wo der Trend hingeht. Wobei das nicht notwendigerweise heißen soll, viel hilft viel. Also bloß weil irgendwo viel Content ist, muss der nicht gut sein. Ich glaube, es braucht keine 800 Apache 2-Rollen auf der Galaxy, aber gut, anderes Thema. Vielleicht bevor wir kurz zum Zoomer kommen noch, Slee Micro wurde jetzt ja auch schon erwähnt, das kommt dem am nächsten, was wir letztes Jahr als SUSE ALP vorgestellt haben oder mitgenommen haben. Und GA-Release für Slee 16, wenn ich es richtig weiß, ist für Q3 2025 angedacht. Also dauert noch ein bisschen. Und das erste Point-Release, das soll dann in Q3 2026 erscheinen. Also da ist durchaus noch genügend Zeit für die ein oder andere Änderung. Kommen wir zum Zoomer 5. Was gibt's denn da so Neues?
Ja, Zoomer 5, sehr viele schöne, spannende Änderungen. Beispielsweise ist es die erste voll containerisierte Version von dem Zoomer. Also finde ich auf vielen, vielen verschiedenen Ebenen faszinierend, weil wenn man sich überlegt, okay, das ist ein Tool, das noch aus Spacewalk-Zeiten kommt und dann noch viel Java-Code aus der Zeit mit drin ist, diese Applikation in einen Container zu packen, der dann auch noch erschreckend gut funktioniert, finde ich schon eine beeindruckende technische Leistung. Hält sich aber gefühlt nicht ganz an diese CNCF-Standards, weil beispielsweise ein großes Container-Image gespawnt wird, in dem innerhalb mit Systemd gearbeitet wird, um dann verschiedene Prozesse zu spawnen. Also es ist jetzt noch keine Cloud-Native-Applikation, die wir hier haben, aber es ist, finde ich, meines Erachtens ein sehr, sehr schöner, aber auch richtiger Weg, um diese, man kann sie schon als sperrig geschriebene Applikation bezeichnen, sehr einfach zu deployen, sehr einfach zu maintainen, sehr einfach zu patchen und im Griff zu behalten. Und auf der anderen Seite war es auch eine Riesenmöglichkeit für die Entwickler bei der SUSE, sehr, sehr viel alten Code rauszuschmeißen, viele Dependencies aufzuräumen, generell Dependency Management mit dem SLES-Betriebssystem in gewisser Weise aufzulösen. Was dann auch Maintainability von dem Code unten drunter sehr vereinfachen wird. Also ich glaube, der größte Pull-Request, der den Code verschlankt hat, waren circa 20.000 Zeilen Code, verteilt auf über 2.500 Files, die aus dem ganzen Konstrukt rausgeschafft haben. Uff. Und wenn das keine Dependencies sind, die weg sollten, dann glaube ich, hat viel Spaß gemacht, daran zu arbeiten. Und das ist dann auch das allgemeine Ziel in der Version 5.0. Erstmal den Container sauber hinzubekommen, dann natürlich auch die Migration von 4.3 auf 5.0. Es wird nämlich kein In-Place-Upgrade geben, dadurch, dass ich auch das Betriebssystem von einem klassischen SLES auf ein SLES Micro zwangsweise ändert. Und die großen, schönen neuen Features werden dann mit weiteren Versionen 5.1, 5.2 etc. kommen, wie du, Ben, gerade schon mal angesprochen hattest. Die Ansible-Integration soll massiv ausgebaut werden, das soll in 5.1 kommen. Und auf der Roadmap stehen viele verschiedene Ideen, die alle quasi noch nicht spruchreif sind. Das wird sich erst im September, Oktober zeigen, was da dann fix auf die Roadmap kommt, was im nächsten Jahr gebaut werden soll. Aber eine Idee, die im Raum steht, fand ich super, dass es Dynamic Groups geben könnte. Das heißt, auf Basis von Grains, die eben über den Salt im Untergrund inventarisiert werden, dann dynamische Gruppen bzw. auch dynamisch Salt States dann ausrollen. Im Sinne von, man hat folgenden Kernel, da bitte dann folgenden Salt State ausrollen. Wir haben folgenden CVEs, die wir eingescannt haben, dann bitte folgende Patches applyen. Und das eben komplett dynamisch im SUSE Manager über Salt integriert. Oder beispielsweise, das ist, glaube ich, auf der Prioritätenliste ein wenig höher, eine einfachere Integration von Salt States im Allgemeinen, dass man nicht mehr über GitFS arbeiten muss, über die Kommandozeile arbeiten muss, sondern dass man im SUSE Manager einen UI-Button bekommt, schmeiß sie bitte mal ein Git-Repository oder ähnliches als URL hinein und importiere mir alles, was du darin findest und fertig. Und das ist, glaube ich, auch eine Erweiterung von dem ganzen Stack, der SALT allgemein wesentlich vereinfacht, der die Hürde SALT zu verwenden dann auch nochmal runtersetzt. Von daher bin ich gespannt, was da, ja, wie das dann im Endeffekt aussehen wird.
Sehr gut. Also gerade GitFS ist halt echt mit SALT nicht so einfach gewesen, wenn man das auf einem / 15 hatte mit veralteten Python-Versionen. Das hat sehr viel graue Haare und Unmut generiert. Bin ich mal gespannt.
Was ich noch sagen möchte, was glaube ich vielleicht auch für die Zuhörer ganz cool ist, SUSE Manager rühmt sich halt sehr oft damit, wir supporten 16 Distributionen und mir selber ist das, ich habe das glaube ich schon 20 Mal gelesen im Vorfeld, aber so richtig bewusst wird einem das erst wieder, wenn man das dann auf den Slides sieht und dass davon über alle RHEL-artigen Betriebssysteme, über Debian, Ubuntu halt alles dabei ist und ich finde, das ist für mich eins der größten Features vom SUSE Manager, dass man dort quasi nicht mehrere Welten haben muss und
Absolut. Inzwischen ist tatsächlich auch die erste Version des Raspberry Pi OS supported. Also ich hatte auch schon Kunden, Industrie, Küchenbau, die hatten wirklich Pis im Einsatz, um Maschinen in der Produktion da an der Wand geflanscht anzusteuern und haben eine Lösung gesucht, mit der eben der Pi dann auch gepatcht werden kann. Und das skaliert über 5 verschiedene Produktionshallen dann schon in eine betrachtliche Menge, was dann auf einmal eingekauft wird.
Da würde mich mal auch der Eindruck von Andreas interessieren, weil du machst ja sehr viele Projekte auch mit dem Ocarino, was ja auch ein Patch-Management-Tool ist für Linux und hast ja auch sehr viel SUSE Manager gemacht. Und ich glaube, Ocarino und SUSE Manager sind ja die beiden Patch-Management-Tools, wo man sagen kann, die machen halt kein Vendor-Login. Also das ist der USP von den Produkten. Du kannst halt viele verschiedene Distributionen verwalten. Wie hast denn du so die Änderungen wahrgenommen rund um SUSE?
Ja, also ich finde es schon also sehr interessant, dass da Ansible reinkommt, endlich. Also nochmal zur Klarstellung, man hat beides drin, SALT und Ansible. Das wird ja nicht ersetzt oder so. Das ist super Integration, bin ich mal gespannt. Es gibt da... Na, vom Deployment, von den Möglichkeiten gibt es noch ziemlich Unterschiede. So wie ich gehört habe, ist der SUSE Manager Pixieboot basiert, die ganzen Deployments. Und auch kein Ubuntu und kein Debian Deployment wird da supported. Also mir ist ein bisschen unklar, warum sie das nicht integrieren. Und auch kein Imageboot, aber gut, ist halt so.
Das kommt, glaube ich, so ein bisschen aus der Natur, dass halt Kopler verwendet wird. Kopler hat durchaus Unterstützung für so Dinge wie vSphere, aber das ist nicht so stabil oder nicht so weit entwickelt, wie jetzt zum Beispiel das, was Foreman kann, glaube ich. Und ich glaube, wenn du aber eine SUSE-Maschine oder eine Red Hat-artige Maschine hast und da läuft ein KVM drauf, dann kannst du, glaube ich, da auch VMs drüber ausrollen. Ich muss aber zugeben, ich habe das nie genutzt, weil mir das nicht hinreichend gut dokumentiert ist. Da muss man sagen, und das ist auch immer das, was ich gerne sage, wenn halt gefragt wird, was soll ich denn nehmen? Wenn man halt einfach wirklich etwas will, das einfach nur funktioniert, dann ist vermutlich einfach die SUSE-Uni-Basis eine sehr gute Wahl, weil du halt einfach relativ überschaubare Software hast und das auch einfach lang genug gereift ist. Wenn du aber so Dinge haben willst wie detailliertes Airbag, Integration in dein AWS, in dein Google Cloud, in Azure, was auch immer, in dein vSphere, Proxmox, um da VMs aus einer Obersicht oder aus einer Übersicht zu deployen und zu konfigurieren, dann ist, glaube ich, einfach das eine Stärke vom modularen Design des Foremans.
Ja, sehe ich auch so. Aber vielleicht kommt ja auch noch was mit diesem Harvester. Harvester macht ja auch Deployments. Mhm. Da gibt es ja so Spekulationen, dass es da verschiedene Integrationen geben soll.
Ja, wobei Harvester an sich, also es ist eine KVM-Basis, die du da drunter hast. Du hast halt KubeWirt und Kubernetes als, ich sag mal, Cluster-Mechanismus, der das Ganze dann regelt. Aber was du nicht machst mit Harvester ist also du hast keine, du bootest nicht in eine Installationsroutine rein, sondern du nimmst als Basis QCow-Images. Das heißt, du hast immer Image-Based-Deployment und damit diesen Standard-Provisioning-Weg gar nicht. Da wäre natürlich dann interessant, ob die dann eine Integration auch schaffen, dass du dann, so wie man das aus anderen Tools auch kennt, sagt, hier, ich hätte jetzt gerne eine neue Maschine und dann fängt der Lifecycle damit an, dass irgendwo auf einem Provider was angelegt wird. Ne?
Ja, also ist technisch auf jeden Fall möglich, weil einer der Leitsätze vom Uyuni ist auch, dass er nicht orchestriert, sondern orchestriert werden möchte. Dementsprechend gilt die Regel API first. Alle Features, die man im Uyuni oder im SUSE Manager hat, werden primär für die API gebaut und dann alles außenrum. Bedeutet auch, der Bootstrapping-Prozess über die API zu automatisieren, ist jetzt schon kein Hexenwerk, wenn man sich das selbst bauen möchte. Oder man nutzt eben die Möglichkeit von dem Bootstrapping-Skript mit CloudInit, ist ein Shell-Skript, was durchläuft, und dann ist das System im SUSE-Manager vorhanden. Also ist für mich jetzt nicht sehr weit weg, da eine native Integration zu schaffen.
Also ich meine, am Ende fragt man sich dann, was das führende System irgendwo wird. Ne? Zu gucken, starten wir denn jetzt den Provisioning-Prozess aus einem Zoomer? Machen wir das aus einem Harvester? Passiert das vielleicht aus einem Rancher? Und ich glaube, die Antwort darauf ist eigentlich ganz gut, wenn es Kunden individuell möglich ist, dass du halt sagen kannst, okay, ich habe hier einen Rancher, ich habe hier einen Harvester, ich habe trotzdem auch einen Zoomer für die ganzen Patch-Management-Geschichten, dass ich eben von da aus das initiieren kann, dass ich aber auch ganz andere Konstrukte bauen kann für unterschiedliche Kundenszenarien. Diese Offenheit finde ich eigentlich gut, auch wenn ich es gerade in einem Greenfield-Ansatz immer ganz schön finde, mit an die Hand genommen zu werden, zu sagen, okay, das ist der Weg. Es gibt nicht 50 Wege und ich muss mich mit allen befassen, sondern das ist der Weg, dem kann ich halt folgen. Und ich glaube, das wäre manchmal schön. Auf der anderen Seite ist aber gerade diese Freiheit. Und ich glaube, das ist so, dass der Titel der ganzen Konferenz hier, es geht um Freedom of Choice und irgendwie da selbstständig Entscheidungen treffen zu können, das halt anzuwenden. Und was ich in der ganzen Diskussion auch mal sehr appreciaten würde, ist das nicht schön, wie das alles hier wieder zusammenwächst? Ich meine, SE Linux, jetzt haben wir nicht irgendwie zwei Standards, an die wir uns gewöhnen müssen. Wir haben einen Network Manager. Das war schon schlimm genug, sich den halt vernünftig zu nähern. Du hast trotzdem unterschiedliche Sachen. Das kommt jetzt mit rein. Du hast Ansible und all das, was vorher so separat betrachtet wurde, wächst halt näher zusammen. Und auch die Integration unterschiedlicher Betriebssysteme im Zoomer, ganz ehrlich, das macht es einem so viel leichter, eine heterogene Landschaft zu haben. Und das ist ja, also gerade bei uns im Feld, wenn man mehrere Kunden hat oder wenn man als Service Provider unterwegs ist, da ist immer mal irgendwo noch ein Ubuntu links und noch ein Red Hat da und dann kommt ein Oracle Linux für das noch mit bei und dann hast du da irgendwie ein paar SUSE-Derivate noch mit bei. Und das ist halt diesen Zoo dann trotzdem zentral managen zu können, sich davor auch nicht zu scheuen, dass man auch hier auf einer SUSE-Con ist und nicht gesteinigt wird dafür, wenn man die Menschen mit den roten Hüten erwähnt. Und auf der anderen Seite ganz genauso, das finde ich, ist schon für diese Community ein echtes Achievement und für mich als Anwendenden, ich finde das super, dass das wieder näher zusammenwächst und dass wir da gemeinsame Standards haben, trotzdem die Möglichkeit, dass sich Dinge auch mal wieder auseinanderentwickeln, aber dass man da wieder so schön zusammenfindet, das liebe ich schon sehr.
Dann lass uns doch mal thematisch bei Harvester bleiben. Also Andi hat schon gesagt, Homelab juckt dann doch schon sehr in den Fingern. Was gibt's denn da noch so Neues und was dürfen wir bei dir im Homelab demnächst erwarten, Andi?
Also ich bin ja ganz neu in dem Thema Harvester. Das muss ich mir von Grund auf mal anschauen. Ich bin da mal echt gespannt, wie das so tickt. Ich versuche, mich mal da durch die Doku zu arbeiten, vielleicht bei dem einen oder anderen Kollegen mal anklopfen und mich mit dem ganzen Thema mal beschäftigen, weil da habe ich echt noch gar nichts gemacht.
Also mir geht's genauso. Ich habe vorgestern in einem Talk zum ersten Mal davon gehört, steinigt mich dafür. tatsächlich war das aber auch einer der sehr anwendungsnahen Talks. Das war von einem Consultant, der berichtet hat von einem Kunden aus dem universitären Umfeld. Da waren 4-Node-Cluster. Wir alle kennen auch dieses Jahresthema, da lief VMware drauf. Und er hat halt quasi eine Success-Story vorgestellt, wie er das Ganze auf Harvester migriert hat. Und das hat genauso bei mir halt Bock auf mehr gemacht und mir das Ganze mal anzuschauen. Enrico hat es ja vorhin schon mustergültig erklärt, was drunter liegt und was es kann. Auch in Kombination mit Longhorn, ja, super Sache, finde ich. Bin gespannt.
Also, um da mal so ein bisschen reinzugehen, Harvester ist halt eine HCI-Lösung, steht für Hyperconverged, heißt, ihr habt Storage und Netzwerk und alles irgendwie in einer Büchse, keine unterschiedlichen Storage-Systeme, sondern alles irgendwie zusammengebundelt. Daraus ist das entstanden.
es ist auch nicht neu. Ich denke, das erste Release hatten wir jetzt, haut mich nicht für, aber ich glaube, Dezember 22 müsste die erste Beta rausgekommen sein. Irgendwie 21, 22, so in dem Dreh, ich tendiere eher zu 22. So, und zu der Zeit, ich meine, das CubeWorld-Projekt gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile länger. Da haben wir auch in unterschiedlichen Varianten schon ein bisschen drüber geredet. Auch das, weiß ich nicht, OpenShift Virtualization, die das mit als Basis nutzen. Auch eine Kubamatic, die das mit als Basis nutzen. Also es gibt viele, die das für sich erkannt haben, dass virtuelle Maschinen auf Kubernetes eine Perspektive sein kann, die man einnehmen kann. Und jetzt hat Rancher damals schon für sich auch entdeckt, dass lokaler Storage nice ist, aber dass es Fälle gibt, wo man den repliziert haben will, wenn man eh schon einen ausfallsicheren Cluster hat. Das heißt, daraus ist das Produkt Longhorn entstanden, was dann eben entweder lokale Disks direkt als Raw-Devices damit einbindet oder auch einfach Bereiche im Filesystem dann nutzt, um da dann Daten abzulegen, die dann wiederum als über iSCSI dann angebunden werden, erweitert dann irgendwann später auch auf NFS, damit du ReadWriteMany mitmachen kannst, aber die kümmern sich im Endeffekt um diese Storage-Replikationsgeschichte. Und das hatten die da halt liegen, Kubernetes hatten die da auch eh liegen und haben sich dann gesagt, okay, Virtualisierung, wie können wir das machen, sind auf CubeWorld gekommen, haben das alles ein bisschen zusammengebundelt, um daraus dann so eine Appliance im Endeffekt zu machen, die dann Virtualisierungs-Capabilities mit sich bringt. Und da ist seit dem ersten Beta-Release einiges passiert und das ist jetzt auch nichts, was nur deswegen entstanden ist, weil Broadcom VMware irgendwie anstand, sondern einfach, weil man es kann und weil man vielleicht in der Vergangenheit Kubernetes-Cluster sehr stark, ich sag mal, ein großes Cluster gebaut hat und mittlerweile eher dazu tendiert, kleinere Cluster zu bauen, Dinge besser zu separieren, trotzdem auch Bare Metal zu gehen und da dann die Möglichkeit zu schaffen, eine Virtualisierung zwischenzuhängen, die dann wiederum kleinere Cluster zulässt und sowas oder halt auch gemischte Workloads zusammenzubringen, das war da so die Idee draus. Von der Installationsroutine ist das relativ easy. Ihr kappt dann ISO, sagt dann beim ersten Server weiter fertig und dass er ein Server sein soll. So ein paar nette Features fand ich auch, dass sie sagen, hey, willst du nicht gleich deine SSH-Keys von deinem GitHub-Account hinterlegen? Das finde ich convenient. Das ist jetzt vielleicht nichts, was ich in einem air-gapped Enterprise-Unternehmen so voraussetzen würde, aber ich denke mir, nice, dass der meine SSH-Keys zieht und ich mir nicht irgendwie ein Passwort merken muss, was ich mit dem Tastatur-Layout eingebe, wo ich mir gerade nicht sicher bin, welches das ist. Sowas halt. Daraus kriegt ihr dann so ein Join-Token, kriegt da so eine UI, die sehr stark an Rancher erinnert und könnt dann weitere Server da hinzufügen. Was dann neu ist, also vorher war die Mindestanzahl der Nodes, die ihr da drin haben müsst, bei 3. Wenn ihr ausfallsicher sein wollt, dann eigentlich 4, damit ihr da ein bisschen Sachen drin habt. Und was jetzt neu gekommen ist, ist, dass man halt auch für den redundantes Setup 2 Nodes und eine Witness mit drin haben kann. Witness kennt man vielleicht irgendwie aus dem VMware-Umfeld oder gerade aus dem Storage-Umfeld, wenn 2 Standorte da sind. Irgendjemand muss entscheiden, damit kein Splitbrain passiert, ja.
Zu dem Thema 2 Nodes gab es auch einen interessanten Talk. Da ging es darum, in Edge-Use-Cases High Availability mit nur 2 Nodes herzustellen. Die haben da einfach einen K3S-Cluster genommen und haben da noch Kain und NATS dabei. Ja. Und da konnte man das also in K3S direkt für Edge-Use-Cases auch direkt machen. Ja. Ein High Availability mit nur 2 Nodes.
Genau, und das glaube ich, wird sich da noch mal ein bisschen differenzieren. Also Slee Micro als ich habe hier einen Container at the Edge auf einem System und irgendwann wird dann der Part kommen, wo man sagt, okay, ich habe zwar ein Edge-Szenario, will aber vielleicht Hardware-Redundanz haben und da bin ich mir noch nicht sicher, ob das noch was wird, was dann das Slee Micro mit dem HA-Konzept irgendwo löst oder ob man dann nicht sagt, okay, da gehen wir jetzt Harvester, schmeißen das als Virtualisierung drauf und dann wird das der Weg, das zu machen. Ja, wird spannend, was da noch so kommt. Für mich schon seit dem Beta-Release relevant ist, man hat ja nicht selten als RZ-Betreiber schon irgendwo ein Hobel da, der Storage rausreicht. Das heißt, Storage-Integration von Fremdherstellern
ist was, was mittlerweile gelöst ist. Da gibt es dann CSI-Integrationen, so wie man das im Kubernetes kennt, sodass ich da auch ein bisschen mehr Offenheit habe und nicht zwangsläufig HCI sein muss und auch nicht zwangsläufig auf Longhorn setzen muss.
Das hätte ich tatsächlich auch gerade noch eingeworfen. Der Kunde, also dieses Beispiel dort, das war auch eine, die hatten noch eine NetApp da und haben das genauso gemacht. Die haben halt auch nicht auf das HCI komplett gesetzt.
Es macht ja auch Sinn, gerade auch wenn man irgendwie mehrere Cluster hat oder solche Geschichten oder halt eine Bestandsinfrastruktur. Ne? Du hast gesagt, der Kunde, wo da berichtet wurde, war eine Migration und gerade bei einer Migration will man vielleicht auch nicht komplett alles neu anschaffen, sondern hat vielleicht ein vorhandenes Storage-System oder hat unterschiedliche Storage-Systeme, die für verschiedene Tiers da sind. Eins ist schnell, das andere ist verfügbar, das nächste ist einfach ein Capacity-Tier, sowas soll es ja auch geben.
Ja, zwei Features, die ich bei Harvester auch super fand in dem, was jetzt kommt oder schon da ist. Auf der einen Seite, passend zu dem ganzen AI-KI-Thema, vGPU-Support wird ja dann auch in den nächsten Jahren umso relevanter, dann auch in Kombination eben mit SLES-AI. Und auf der anderen Seite aber auch, dann wieder in die Richtung Edge Cases, der ARM-Support, der inzwischen als Tech-Preview vorhanden ist, wo ich auch mich sehr, sehr freue, immer wenn ARM in Software oder für, also gebaut wird im Endeffekt, weil persönliche Meinung von mir ist, dass er ARM eine sehr, sehr geile Grundarchitektur hat, nur oft das Problem ist, dass die Software nicht dafür gebaut worden ist und deswegen weiterhin auf x86 gesetzt worden ist und da in so einer Art Hamsterrad-Problematik wir uns befinden und dementsprechend mehr ARM-Software für die Welt.
Das muss eigentlich kommen, weil ich warte eigentlich seit den HP-Moonshot-Systemen, wo es auch ARM-Optionen gab, darauf, dass das flächendeckender wird. Ich merke das heute mit meinem Apfelgerät, das da auf einer ARM-Architektur läuft. Ey, das ist, ich habe halt einfach 24 Stunden Akkulaufzeit. Das funktioniert. So, und gerade in der Welt, wo es irgendwie um Sustainability geht, wo es irgendwie um Effizienz geht und Ressourcen vernünftig einzusetzen, da glaube ich, ist das nochmal ein Weg, um nochmal eine ganz andere Energieeffizienz auch zu erwirtschaften und das dann halt auch auf Virtualisierungssystemen zu sehen. Bin ich gespannt, was da kommt. Da gibt es ja irgendwie von Ampera die Systeme, die dann irgendwie mit 128 Cores und so laufen. Und da bin ich echt gespannt, was da so an Server-CPUs sich da in den nächsten Jahren irgendwie auch blicken lässt. Denn das muss irgendwie kommen. Geht nicht anders, ja. So ein paar weitere Features, die auch mit reingekommen sind, gerade im Homelab, ihr werdet es kennen, IP-Adress-Management ist manchmal so mittel durchgezogen, macht Harvester jetzt auch mit, dass er halt ein DHCP-Management mit reinbringt und dann die IP-Adressen für euch regeln kann. Dadurch, dass das Ganze sowieso containerisiert ist, habe ich mit Harvester auch die Möglichkeit, einfach direkt was in Kubernetes-Cluster reinzuschmeißen. Interessant dabei wird dann, also wir reden ja davon, dass das virtuelle Maschinen neben Kubernetes oder mit Kubernetes irgendwo auch interagieren können. Und sobald ich da halt ein Cluster-Setup habe, habe ich diese virtuellen Overlay-Netzwerke der unterschiedlichen Formen und Farben. Und spannend ist, dass ich dann eben jetzt diese Container in den Overlay-Netzwerken habe, aber auch natürlich die virtuellen Maschinen. Das heißt, ich kann die in dieselben Overlay-Netzwerke packen, damit den Standard Network Security Policies nicht da halt habe. Wildeste Dinge anstehen und dass diese Welten auch ein bisschen näher aneinander wachsen, ist schon auch eine interessante Geschichte. Im Gegensatz zu leider ein paar anderen Produkten im SUSE-Umfeld. Also ich habe da gestern auch mit einem Product Manager drüber gesprochen. Die Rancher Roadmap wird schon lange nicht mehr bei GitHub gepflegt. Das ist bei Harvester aber der Fall. Haben wir auch in den Shownotes für euch verlinkt. Da sind schon einige Dinge mit bei, auch was die Skalierung mit angeht. Rancher hat irgendwann Fleet als GitOps-Tool eingeführt. Da soll jetzt auch das Fleet-Management von Harvester möglich sein. Das heißt, wenn man dann sagt, hier, ich will 50.000 Locations überall dieselbe VM deployen, dann kann ich das eben auch über so einen GitOps-Ansatz machen. Das spricht für mich in Richtung Skalierbarkeit, Richtung Produktion gucken, Dinge größer machen. Das scheint so der Weg zu sein. Ja, dann weiter in der Liste würde ich sagen, wir haben ja auch noch das traditionelle Container-Management, was
was SUSE da so macht, sprich aus dem Rancher-Portfolio. Holger, du warst, glaube ich, auch in den ein oder anderen Sessions mit drin. Ja. Was ist dir so aufgefallen?
Ja, es gab ein paar interessante Sessions. Gleich am ersten Tag gab es eine Session zu Hacking Kubernetes. Da wurde tatsächlich in AWS wurden zwei Maschinen hergestellt, hat man RKE2 drauf installiert und konnte dann von einer Maschine die andere tatsächlich angreifen. Mhm. Es wurde eine ältere JDK-Version installiert dort, wo noch ein Log4j-Vulnerability war. Die hat man dann ausgenutzt, um tatsächlich Root-Rechte im Container zu bekommen und dann sogar aus dem Container auszubrechen. Mhm. Und dann wurde natürlich gezeigt, wie man das mit Neuvektor wieder alles gerade biegen kann und reparieren kann und verhindern kann. Ja. Dann war noch eine Session, wo es ging um ja, die Integration von Rancher in OVH Cloud, also OVH Cloud, ist ein französischer Cloud-Anbieter. Da ist jetzt Rancher komplett eingebunden, da besteht eine Partnerschaft seit letztem Jahr. Dann gab es noch eine Session darüber, wo es ging, um im Edge-Use-Case zwei Nodes zu haben mit High Availability. Ja. Also gab es schon sehr interessante Sessions. Und es gab natürlich auch ja, Informationen zu Rancher selbst. Der Release, das Lifecycle hat sich verkürzt, ist jetzt nur 4 Monate. Passend zu den Kubernetes-Releases.
Ich wollte gerade sagen, es ist richtig verkürzt. Es ist eher so, ja, der Release-Zyklus von Kubernetes gemacht, wird genau, halt wirklich jetzt angeglichen. Das ist schon auch gut. Also wie oft man sonst halt, also entweder war man extrem früh dran oder musste halt dann wieder warten, bis halt die nächste Kubernetes-Version dann war. Dass sie da jetzt halt dem Kubernetes-Release-Zyklus von den 4 Monaten folgen und sich dann daran auch halten, das ist eine sehr gute Sache. Passiert übrigens ab August. Ab August folgt dann der Rancher-Release-Cycle von dem Kubernetes-Projekt.
Ja. Der Standard-Support wurde auch verlängert auf 18 Monate jetzt.
Ja.
Und es gibt jährlich, glaube ich, einen neuen LTS-Release.
Überhaupt erstmal LTS-Release?
Ja, genau,
also Standard
ja eigentlich nicht,
sind die 18 Monate und damit knapp 2 Jahre. Und jetzt geht es dann darum, Long-Term-Support dafür auch bereitzustellen. Unter Long-Term-Support verstehen die erstmal standardmäßig 2 Jahre, extended auf 3 Jahre und dann wirklich die Long-Term-Support-Releases bis auf 5 Jahre. Und was ich daran noch interessant finde, ich hatte mich gestern mit dem Product Manager noch unterhalten, sobald das jetzt tatsächlich konsumierbar wird, werden die das auch für die aktuell bestehenden Versionen dann gewährleisten. Das heißt, das, was jetzt im August dann rauskommt, das ist dann eben auch rückwärts 5 Jahre kompatibel. Das gilt für Rancher Prime, also für das Cluster Management Orchestrierungstool. Das gilt für RKE2 und für K3S. Jetzt kann man sich fragen, was ist denn jetzt eigentlich mit RKE1? Das war was, wo wer da vielleicht von RKE1 und Windows betroffen ist, der wird das am Anfang des Jahres schon gemerkt haben. Da gab es im April eine Ankündigung, dass das End of Life geht. Es ist aktuell erwartet, dass wir mit dem Release im August ein End-of-Life-Datum genannt bekommen für RKE1. Und ich gehe mal davon aus, dass damit dann auch die ganzen alten Plugins und Extensions aus dem Rancher rausfliegen und damit die neuen Varianten dann verwendet werden. Das heißt aber, wenn ihr heute noch RKE1 Cluster da habt und Docker da habt, da gab es ja lange die Diskussion mit, hey, wir supporten das weiter, auch wenn es aus der Community nicht mehr so gewünscht ist, da folgt jetzt SUSE bzw. auch Rancher dem Markt. Es geht in Richtung RKE2, K3S, das wären so die Hauptdistributionen, die es da gibt. RKE1 wird End of Life gehen, also könnt ihr euch schon mal mit RKE2 befassen, gucken, wie ihr da eine Migration hinkriegt.
Ja. Dann bei Neuvektor gibt es eine Rancher UI Extension, dass Neuvektor direkt in der Rancher UI auch ist. Und es gibt auch CES und CVE-Listen, die man sich da erstellen lassen kann. Also da hat sich auch ein bisschen was getan.
Ich glaube, das sind auch die größten Features. Also auch etwas, was für mich relevant war, war zu gucken, was ist denn aktuell der Fokus? Und jetzt gab es in der Vergangenheit einige Akquisen. Ja, also die SUSE hat die Rancher gekauft. Neu Vector kam kurze Zeit später mit dazu. Und jetzt hat man da halt unterschiedliche Tools, die da unterschiedliche Dinge machen. Aber ja irgendwie zu einem Ökosystem zusammengehören. Und das ist etwas, was mehr integriert wird. Heißt, die UI-Extension, da wird mehr Fokus drauf gelegt. Fand ich gestern auch interessant. Ich durfte ja eurem Special zu SUSE folgen, dass da, sich da auch Gedanken gemacht wird, wie man jetzt den SUSE Manager und Rancher integriert. Das heißt, auch der weiß natürlich, was so auf Patch-Management-Ebene an CVEs vorhanden ist, dass auch da geguckt wird, wie können wir da UI-Extensions schaffen, wie können wir diese Tool-Landschaft näher aneinander bringen. Und das ist auch das, was bei Neuvector passiert. Das andere sind halt die Compliance-Reports. Ne? Wenn man jetzt nicht regelmäßig sich in 20 Tools anmelden will und irgendwie sich mal einen Report dann zusammenbasteln möchte, dann kann man sich den eben auch aus dem Neuvector ziehen. Die wollen oder sind dabei, die Compliance-Frameworks möglichst offen zu halten. Das heißt, natürlich ist SIS ein Thema. Sie meinten aber auch, sie wollen das so offen gestalten, dass man im Zweifel auch eigene Regeln mit einbauen kann und sich dann daraus die Compliance-Reports für seine Infrastruktur aufbereiten lassen kann.
Ja. Und es kam ja gestern auch noch das Announcement, eine neue Acquisition. Mhm. Mir fällt jetzt der Name nicht.
Stack State.
Ich denke immer an Salt Stack.
Ja, war auch mein erster Gedanke, hat das was mit Salt zu tun? Aber die Antwort ist nein.
Salt Stack oder Backstage, das hätte man auch also irgendwie zusammenpacken können.
Stack Stage, da geht es speziell um Monitoring und Logging und Alerting. Und das soll dann auch sehr stark in Rancher integriert werden.
Ja, allgemein unter dem Begriff Observability ist die, glaube ich, diese Akquise abgelaufen.
Ja, APM steht da auch noch, also Application Performance Monitoring irgendwie mit dran, also irgendwas aus dieser Welt. Jetzt kann man sich halt fragen, es gab ja mal einen Vorstoß, dass aus dem Rancher heraus ein Prometheus-Stack mit bereitgestellt werden konnte. Ich glaube, den gibt es auch immer noch. Dann gab es, weiß ich gar nicht, ob das, ich erinnere mich, Christian, du hattest mal was gemacht Richtung Uyuni und Prometheus. Ist das, das ist auch in den SUSE reingewandert, oder?
Genau, richtig. Da gibt es einen Automatismus über ein Salt Formula, dass man auch, wenn man keine Ahnung von dem Thema hat, sich automatisiert schnell so einen Prometheus aufsetzen kann mit den Exportern von den Clients, die da registriert sind. Und eben ein schickes Grafana-Dashboard, da hat auch SUSE zusammen mit SAP ein paar Dashboards vorbereitet, also für HANA, für ECC und für so Client-Metriken.
Ich muss mal kurz unterbrechen, ich muss mich verabschieden, weil ich habe um 12:30 eine Prüfung.
Oh, das ist ein gutes Thema, gute Überleitung.
Stimmt auch noch. Ja.
Dann wünschen wir dir viel Erfolg und können gleich mal die anderen hier eine Runde fragen, die schon Prüfungen gemacht haben.
Okay, danke.
Bis dahin.
Ja, ansonsten im Rancher-Umfeld, das wird den Jasper sehr freuen. WebAssembly ist ein Thema. WebAssembly hat Einzug gehalten in den Rancher Desktop. Das war für mich auch noch so etwas, was ich hier nochmal so ein bisschen klären wollte. Also ich meine, wir haben die Tools, um eine Plattform zu bauen. Wir haben die Tools, um sie abzusichern, um irgendwie den Lifecycle davon zu managen. Was mir aber noch so ein bisschen gefehlt hat, waren die Entwickler-Tools. Also wie schaffe ich denn jetzt eine Adoption für Kubernetes? Wie kriege ich denn jetzt meine Anwendung von A nach B? Was habe ich denn da für Tools zur Auswahl? Und Rancher Desktop ist da etwas, was mir zumindest lokal einen Entwicklungsstack bereitstellt. Da hat WebAssembly jetzt in der Beta Einzug gehalten. Dasselbe soll passieren mit RKE2 und K3S, um da auch WebAssembly Workloads dann als Alternative zu Containern in diese Kubernetes-Plattformen mit reinzubringen. Also da bin ich sehr gespannt, wie sehr dieses die Tech-Preview dann auch angenommen wird und dann auch in den in die Stable Releases mit einfließt. Das ist so das eine. Das andere ist so dieses, was habe ich denn jetzt an Plattformen, die mir hilft, Anwendungen an Start zu kriegen? Und da gab es eine Entwicklung,
das war Epinio, was die Rancher-Menschen da mal mit bereitgestellt haben, was im Prinzip mich in die Lage versetzen soll. Ich komme halt mit meinem Git-Repository oder habe halt so einen Weg, wie ich eine Anwendung auf ein Cluster kriege. Das ist natürlich alles immer opinionated. Das gibt es auch bei anderen. Ja, wir waren vorhin schon bei Menschen mit roten Hüten. Auch da gibt es Möglichkeiten, die es mir erlauben, einfach mit meinem Code anzukommen. Und dann gibt es diese Plattformen, die dann wirklich quasi aus dem Git-Repository irgendwie eine ansprechbare Web-Anwendungen machen sollen, ohne dass ich mich um etwas kümmere. Problem dabei ist opinionated. Alles, was opinionated ist, ist immer schwierig, da eine Durchsetzung zu finden. Das wurde jetzt ein halbes Jahr nicht so richtig weiterentwickelt. Das ist zumindest das, was die Git-Commits da so hergeben, wo das Rancher-Team dann meint, da sind sie sehr auf der Suche nach Feedback, um zu schauen, wie kommt das an, was machen Leute damit, brauchen die sowas überhaupt? Und ja, dementsprechend, falls ihr da Feedback habt, macht doch gerne einfach mal ein GitHub-Issue im Epinio-Projekt auf und teilt den mal, ob euch das was bringt, weil ich glaube, da sind die gerade sehr hinterher. Ja, genau, neben den Prüfungen merken wir gerade so ein bisschen, andere Menschen müssen auch mit raus. Dementsprechend, Ben, schön, dass du mit dabei warst, den HPC-Einblick mitgegeben hast und viel Erfolg dir gleich.
Ja, vielen Dank, dann euch noch viel Erfolg und viel Spaß. Bis später.
Ja, lass uns doch gleich mal bei den Prüfungen bleiben. Das ist nämlich auch ein nettes Angebot, wie ich finde, dass man auf der SUSECON sich nicht nur mit Menschen unterhalten kann und auch Vorträgen lauschen kann, sondern es gibt die Option, kostenfrei Prüfungen abzulegen. Und da zählt ja nicht nur das rein, was man von SUSE her kennt, also Betriebssystem, HA, SAP, SUSE Manager, sondern auch so Dinge wie eben Rancher und Neuvektor. Das haben einige von uns in Angriff genommen, Unternehmen ist noch in Angriff. Max, du hast auch zwei Prüfungen abgelegt. Wie war für dich die Erfahrung?
Genau, also ich fand die Idee super. Ich finde auch die Organisation darum super. Im Endeffekt ja, muss man sich im Vorfeld die Prüfung schedulen, weil die sind wirklich sehr gefragt. Also spontan hingehen und dann einfach sagen, okay, 5 Minuten vorher, ich bin da, habt ihr noch Plätze frei? Das kann nicht immer funktionieren.
Hat aber also geklappt.
Hat schon mal geklappt, ja. Letztes Jahr habe ich es auch so geschafft. Dieses Jahr auch, glaube ich, im letzten Platz noch mal reinmuggeln können. Also das ist dann keine Garantie. Ja, aber an sich, man geht in den Prüfungsraum, dann kommen die klassischen Aussagen mit, bitte nicht abschauen, jetzt legen wir bitte mal alle Handys weg, kriegt einen Code und darf sich dann tatsächlich auch noch 2 Minuten vorher entscheiden, welche Prüfung möchte ich denn ablegen. Also ist eine schöne kleine Web-UI, klickt man drauf und nachdem man dann den Freigabecode bekommen hat, geht es dann auch schon los. Und ja, die Prüfungen sind in der Regel Multiple-Choice-Fragen, immer so zwischen 70 und 80 Fragen, die man da beantworten darf. Ich habe letztes Jahr den SCA für SUSE Manager erfolgreich ablegen dürfen. Dieses Jahr habe ich mich am SCA für /15 rangewagt. Das hat funktioniert. War dann ein bisschen übermütig und habe mich mit weniger Vorbereitung als für den SCA dann Richtung SCE reingesetzt. Das war dann nicht ganz so erfolgreich. Da hat mich das ganze Thema über Multipathing und wie baue ich Namespaces per Hand zusammen doch mehr überrumpelt, als ich gedacht habe. Das ging wirklich tief in die Materie. Von daher Chapeau an alle Menschen, die das erfolgreich abgelegt haben. Ihr wisst, was da passiert. Ja, hoffentlich nächstes Jahr mit ein paar Minuten mehr Vorbereitung sollte es dann funktionieren.
Ich meine, es sind halt genau die Prüfungsinhalte, die auch auf der Webseite stehen. Also das sind alles Informationen, die sind frei verfügbar, welche Themen drankommen. Man kann natürlich die SUSE-Schulungskurse besuchen oder man kann sich auch einfach selbst autodidaktisch die Inhalte aneignen, je nachdem, was einem besser liegt. Und ja, über Multiple Choice kann man sich jetzt natürlich auch streiten, ob das ein valider Ansatz ist. Ne? Also es gibt andere Hersteller, die immer Performance-Prüfungen ablegen. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, das müsste man mal in so einer separaten Episode mal beleuchten. Enrico, finde ich, weil ich glaube, da kann man 5 Leute fragen und man hat 5 unterschiedliche Meinungen zu dem Thema. Nichtsdestotrotz finde ich es ein tolles Angebot, weil so eine Prüfung kostet, ich glaube, 150 € ist so der Standardpreis aktuell und das für immer mal nutzen zu können. Ich glaube, es gab jeden Tag, ich glaube, 2 Sessions, wo man sich reinklicken konnte und also, wenn man will, kann man 6 Prüfungen ablegen und das ist halt hier einfach im Konferenzticket enthalten. Finde ich schön, habe ich auch gern genutzt, habe auch den SCA für SUSE Manager gemacht und habe dann auch mal den SCDS, den Deployment Specialist für SUSE, auch nochmal drangehängt und bin da ganz, ganz knapp durch und freue mich drüber, dass ich kostenlos jetzt auch noch ein bisschen was in Richtung Fortbildung tun konnte.
Also ich meine, im Grunde hätte dich nichts davon abgehalten, in den 90 Minuten, die dir zur Verfügung stehen, auch 2 Prüfungen abzulegen. Das hättest du auch, glaube ich,
Hättest du nicht?
Ich glaube nicht, weil im Endeffekt, man kriegt den Prüfungscode, startet dann die Prüfung, die man ablegen möchte, applied dann.
Und aber dann du warst dann wieder normal in dem Webinterface drin, wo du auch die nächste hättest anwählen können. Und wenn du schnell genug bist und dem vorne hättest Bescheid sagen können, dann wärst du bis zum nächsten Slot locker durch gewesen.
Ja, okay.
Ist richtig, aber ich muss halt zugeben, auch wenn du dem Thema fit bist und ich würde behaupten, in Zoomer weiß ich schon, wo ich hingreife, ist halt echt so nach 70 Fragen das Hirn Toast.
Das ist so.
Und dann direkt die nächste Prüfung weiß ich nicht, da sehe ich mich jetzt nicht so.
Nee, ich mich auch nicht. Also spätestens ab Frage 30 geht es mir dann immer so, ich lese die Frage, dann denke ich mir, habe ich die Frage eigentlich schon gelesen? Dann lese ich die Frage nochmal. Jetzt habe ich sie gelesen. Was stand da nochmal?
Ja, und ab Frage 50 fängt der gleiche Spaß mit den Antworten dann an.
Ja, es ist wirklich so. Was ein bisschen lustig war, die Stimme von dem Herrn, der das Ganze beaufsichtigt hat, die kam mir sehr bekannt vor.
Ja.
Und du hast aufgeklärt, woher wir ihn kennen, Max.
Genau, genau. Also wir haben das Privileg, auf das SUSE Partnerportal Zugriff zu haben hier in dieser Runde. Und dort sind sehr, sehr viele Video-Tutorials, die eben mit Live-Demo und dann eben Audiospur erklärt würden, wie was gemacht wird. Und die Person, die dann eben sehr prominent da die meisten Videos vertont und eingesprochen hat, ist eben die Person gewesen, die dann dementsprechend auch die Prüfungen beaufsichtigt. Und das war für mich so ein wunderschöner Aha-Moment nach dem Motto, boah, die Stimme kenne ich, das ist doch der Mensch, der mir meine Abendlektüre immer vorliest, wenn ich einschlafen möchte.
SUSE ASMR, wer kennt's nicht?
Genau. Das
sind übrigens die gleichen Videos, die man auch dann als normale zahlende Kundschaft dann auch im Learning-Portal von SUSE bekommt.
Ah, okay.
Also können auch durchaus die Zuhörenden kennen. Also wenn ihr mal den Herrn kennenlernen wollt, einfach auf die SUSE-Con kommen, dann kann man sich mit ihm auch mal ein bisschen austauschen.
Genau.
Von daher, ja, schönes Angebot. Würde ich auch nächstes Jahr wieder in Angriff nehmen.
Ich glaube, ich sollte mich das nächste Mal, bevor ich mich da reinsetze, kurz damit befassen, was möchte ich überhaupt machen und das vielleicht nochmal vorher kurz googeln. Ich habe mich einfach reingesetzt und gesagt, oh, da kommt mir was bekannt vor. Das hat leider 10 Prozentpunkte zu wenig erreicht. Aber hey, so hatte ich. Ich mag eigentlich diese Prüfungssituation auf Konferenzen einfach spontan, ohne diesen Druck. So jetzt kostet das Geld und wenn das jetzt Geld gekostet hast und du verkackst, dann musst du irgendjemandem sagen, dass das so ist. Und hier kannst du dich einfach reinsetzen und das einfach machen. Das fand ich schon, hat mir einiges an Druck genommen.
Und das Personal außenrum ist ja auch super. Also
total.
Jetzt sehr humoristisch mit der ganzen Situation aber trotzdem behältst dann den professionellen Rahmen mit, das ist eine Zertifizierung, das ist eine Prüfung. Also mir gefällt die Schiene, die da drin auch gefahren wird.
Und vor allen Dingen, du musst es mal anders sehen. Ne? Du bist unvorbereitet in ein Thema reingegangen und bist so weit gekommen, dass es nur knapp nicht gereicht hat. Ja? Das ist halt einfach, das ist auch eine Frage des Mindsets. Weißt du, manchmal muss man einfach mal riskieren, statt zu skalieren.
Du, das Glas war ja mehr als halb voll mit 60%. Also das fand ich schon okay.
War das wirklich Wasser, was bei dir auf dem Tisch stand? Nein, egal, lassen wir das.
Jetzt habt ihr mich aber echt neugierig gemacht. Ich glaube, nächstes Mal werde ich mich auch reinsetzen und einfach mal versuchen.
Gerne, gerne.
Ja.
Ja, also das es ist halt Multiple Choice, da muss man sich ein bisschen drauf einlassen. Aber ansonsten definitiv machbar. Ja, eine Sache habe ich noch, die habe ich eben beim Überfliegen ganz vergessen. K3S ist wahrscheinlich einigen von euch ein Begriff als leichtgewichtige Kubernetes-Distribution, die ihr auf all euren Raspberries da draußen habt oder eben auch so im Einsatz habt. Und da ist tatsächlich etwas, was da neu kommt. Gerade wenn man so im lokalen Developer-Stack unterwegs ist, dann ist Kind vielleicht etwas, was ihr kennt. Also Kubernetes in Docker als lokaler Stack oder eben das K3D, wo es dann eben das K3S in Docker ist. Und so wie es bei Kind auch Kink, also Kubernetes in Kubernetes gibt, gibt es jetzt das K3K. Und das könnte quasi Keck sein, aber hey, gucken wir mal, wie sich das von der Aussprache nachher rauskristallisiert. Aber da ist die Idee, dass ich dann die Möglichkeit habe, K3S in Kubernetes zum Laufen zu bringen. Und da ist dann die schlussendliche Idee, ich habe dann in meinem Kubernetes-Cluster weitere Kubernetes-Cluster, die einfach dadurch orchestriert werden und dann sich auf den eigentlichen großen Cluster verteilen. Spannend dabei finde ich, also überhaupt erstmal, dass da in die Richtung was passiert. Das ist etwas, was ich ich will so weit gehen zu sagen, dass ich das vermisst habe, weil andere Provider auch in die Richtung gehen, so mit Hosted Control Planes Dinge zu machen, also dass halt pro weiteren Cluster nur ein Namespace angelegt wird und nicht jedes Mal drei Master notwendig sind. Und dass dann eben die zentralen Cluster-Komponenten containerisiert werden. Das findet jetzt hier auch statt und das soll tatsächlich so weit gehen, auch wenn ich da in der Roadmap noch nichts gefunden habe, dass das in Rancher auch mit integriert wird. Das heißt, ich stelle mir das dann irgendwann so vor, dass ich dann wählen kann, in welchem Projekt oder in welchem Cluster, in welchem Namespace möchte ich jetzt eigentlich weitere kleinere Kubernetes-Cluster drin haben, um auch da flexibel reingehen zu können. Also wer da mal Interesse hat, der möge sich das K3K-Repository angucken, ist echt frisch. Also First Commit, den ich hier gesehen habe, 9 Monate her, also zumindest ist da die README committed worden. Ich gehe mal fast davon aus, dass das First Commit ist und aktuell sind wir dabei bei der Version 0.1.4. Erster Release-Kandidat, dementsprechend ja, eine schöne Sache aus dem K3S-Pool da noch. So, dann habe ich jetzt aber auch echt alles durch, was ich mir hier irgendwie aufgeschrieben habe.
Ich habe auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich habe mir am ersten Tag noch 2 Sessions zum Thema Dokumentation angeschaut. Ich bin ein großer Freund einer guten Dokumentation, habe da auch Spaß dran, regelmäßig meine zu updaten und habe mir da mal so ein paar Ideen und Tipps abgeknapst. Und die haben da gesagt, dass die vor allen Dingen eigentlich gar nicht so viel Zeit investieren in das wirkliche Schreiben der Dokumentation, sondern in das Analysieren, was wir aktuell haben und wie wir es besser machen können. Ja, also sie benutzen natürlich so Tooling wie ASCII-Doctor, Markdown und Docbook. Ich glaube, das ist jetzt nichts Neues, das ist, glaube ich, hinreichend bekannt. Aber, und das hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, man kann halt auch einfach mit SEO-Optimization und mit Analyse auch rangehen. Also ich meine, eine Dokumentation ist ja heutzutage auch eine von einem Static Site Generator generierte Webseite. Und da kann ich natürlich auch so Dinge wie Google Analytics oder Matomo einbauen und kann dann zum Beispiel gucken, wie häufig werden denn welche Seiten besucht, wonach wird am meisten gesucht auf der Seite. Kann das natürlich auch korrelieren mit Support-Tickets. Und da kommen dann schon ganz gute Tipps noch bei rum oder Ideen, wie man es optimieren könnte.
Spannend fand ich auch das Thema, wie viele Menschen scrollen eigentlich in der Dokumentation bis ganz nach unten und haben gelernt, hey, umso kürzer wir unsere Doku-Seiten machen und mehr mit Cross-Referenzen arbeiten, umso effektiver wird unsere Dokumentation überhaupt gelesen. Und fand ich auch einen super Ansatz, dass sowas überhaupt angeschaut wird, wo Topics, wo Cross-Referenzen auch zwischen Sales, Support, Techniken, Technical Cases oder sowas dann auch mehr und mehr verwendet wird, dass da dann eben die Dokumentation besser ankommt, mehr gelesen wird, weil es eben auf Topics oder generell auf kleine Anwendungszwecke mehr runtergebrochen wird.
Ja. Das auf jeden Fall. Und was ich auch spannend fand, das ist auch ein Problem, mit dem ich mich häufig konfrontiert sehe, ist, wenn man jetzt so Schulungsunterlagen oder Doku baut, du hast ja Bilder. Ne? Du hast ein Schaubild, wo du so siehst, Komponenten, Servertypen, wie die miteinander in Verbindung stehen, so ja, Diagramme vielleicht auch. Und die haben sie auch konsequent in Code gesetzt. Das steht bei mir schon lange auf der Liste, dass ich mir das auch mal anschauen will. Die benutzen da zum Beispiel gerne Mermaid, aber es gibt natürlich auch andere Tools wie GraphViz oder PlantUML. Und die nutzen das halt, um in der Pipeline automatisiert einfach die Bilder zu bauen. Und wir haben auch schon direkt so gemerkt, das wäre auch was für unsere Schulungsunterlagen vielleicht. Da haben wir ja auch häufig so, klick in der GUI da drauf, mache dies, mache das. Da gibt es auch Tools aus dem UI-UX-Testing. Und ich sehe mich da schon im nächsten Hackathon, dass wir da mal ein bisschen was ausprobieren.
Ja, und auf der anderen Seite enabled man natürlich so auch jeder oder jede, die dann an dem Code auch arbeitet, die
keine Draw.io-Files mehr daneben legen.
Ja, oder keine PNG
exportieren. Und Spoiler-Alert, wir nutzen ja Hobbyfarm als Schulungsplattform bei uns in sehr vielen Fällen. Und da ist eine Mermaid.js-Integration auch in den letzten Jahren, ich glaube letztes schön. Jahr mit reingekommen.
Also nice.
Hat Jan schön drin verbastelt.
Ja, und so kann halt auch zu dem generierten Code dann auch direkt die Dokumentation im gleichen Toolset, ohne große Hürden, ohne, wir müssen jetzt jeder Person nochmal beibringen, wie man mit grafischen Tools sich Sachen zusammenbaut und das nicht maintainen kann. Das musst du
vielleicht schon nochmal ein bisschen machen, so. Ne? Also das willst du schon auch, also du kannst jetzt auch nicht sagen, jeder, der Word schreiben kann, kommt mit Markdown super gut klar. Da brauchst du schon irgendwie nochmal ein kleines bisschen was, aber in den meisten Fällen willst du ja eher mal eben schnell was anpassen und das ist damit deutlich.
Ich meine auch mehr so Tools wie GIMP oder ähnliches, wo dann professionell Doku geschrieben wird, weil in dem Kontext hier bei der SUSE, das ist nicht, wir machen mit Draw.io mal schnell was, das muss in der Enterprise-Ready-Dokumentation auch vernünftig in dem Style-Guide und Style-Sheet von der SUSE dann auch alles stattfinden. Von daher ja, ist da, glaube ich, nochmal eine andere Hausnummer.
Er muss dann auch nutzbar sein. Also ganz off-topic, aber wenn ich mal wieder so richtig wissen möchte, was ich alles nicht kann, dann mache ich Blender auf. Und ich glaube, so ist das da dann eben auch. Also je nutzbarer das wird, desto mehr genau. Adoption hast du auch.
Ist so. Zum Abschluss gab es noch so ein paar Tipps, wie man sprachlich in der englischen Sprache das ein oder andere vermeiden kann. So Textstrukturierung und so ein paar Bullshit-Buzzwords, die man vermeiden sollte. Und mein absoluter Favorite ist ja immer Single Pane of Glass. Seit Jahren ein Dauerbrenner und ich hasse es einfach.
Ja.
Was mir ein bisschen gefehlt hat, zumindest hier bei den Tipps, ich finde also auch eine wichtige Metrik bei so einer Optimisierung von so einer Doku ist natürlich auch, wie hoch die Meme-Dichte ist. Aber die Memes gab es zumindest auch in den Präsentationen. Also ich habe sehr viele Doge-Memes gesehen. Das hat mich gefreut. Aber ja, das müssen wir, glaube ich, mal angehen wissenschaftlich, wie man eine Doku durch den Einsatz von Memes verbessern kann.
Das denke ich auch.
Und mehr habe ich, glaube ich, auch nicht beizutragen. Es war echt viel. Wir haben viel mitgenommen. Vielleicht enden wir mit einer kurzen Runde, was eure Highlights waren.
Ja, also mein Highlight tatsächlich war so ein bisschen gestern die Party. Gar nicht, weil da so viel Partyanteil für mich dabei war, sondern weil ich durch Zufall, als ich draußen war, mitbekommen habe, dass ich vor, weiß ich nicht, 10, 12 Jahren genau an dem Fleck mal war. Nämlich an dem NH-Hotel direkt an der Spree. Und was daran sehr toll ist, also die sind direkt neben den Sony-Studios und das ist ein Hotel, da gibt es einen Gitarrenzimmer-Service und auch ein voll ausgerüstetes Studio. Das war mein Highlight und ein bisschen Flashback an, ich glaube, eine Cisco-Konferenz, wo ich damals hier dann in Berlin war. Das war so mein persönliches Highlight. Und ansonsten ist halt dieses Ding mit den Menschen hier und wieder... auch wenn man, also ich habe so eine Warmwertphase auf so Konferenzen, da finde ich es immer ganz gut, dass der erste Tag dann vielleicht mit Partnerthemen ankommt, wo viele Leute auf uns zukommen und irgendwann bin ich dann warm und habe dann Lust, auf andere Menschen zuzugehen und da habe ich doch einige Menschen kennengelernt, die, ja, was für mich eine Bereicherung war.
Ja, von den Sessions her fand ich also die Infos über den SUSE Manager ganz gut und ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben, SUSE Liberty, das kannte ich ja gar nicht, dass SUSE da CentOS 7 weiterhin supportet.
Für 3 Jahre noch, ne?
Für 3 Jahre und auch spannend. Nicht nur CentOS 7, auch RHEL und so weiter, alles was aus dem Support läuft, RHEL basiert, supporten die weiter. Also das fand ich super interessant. Ja, das sind so meine Highlights.
Ja, für mich war es auf jeden Fall wieder die Interaktion auch mit den verschiedenen Menschen, mit den Product Managern, die da hinter den Produkten stehen. Ganz besonders die Sonderfolge oder die Aufnahme der Sonderfolge für den Zoomer 5 Release. Hört da gerne auch rein. Das ist jedes Mal einfach, ja, es sind einfach angenehme, herzliche Menschen, wo man wirklich merkt, die wollen das. Die haben da Lust drauf, die wollen das voranbringen und die gehen mit Verstand ran. Ja. Und auch mit gesundem Menschenmaß. Eine Aussage, die ich auch öfter vermisse bei großen Herstellern, wäre, ja, wir müssen schauen, was wir realistisch überhaupt unterbringen können mit dem mit der Manpower, die wir reinstecken. Ja. Und ich kenne es aus der Gaming-Branche, wo Crunch ein Riesenproblem ist, um einfach irgendwelche Daten zu halten, irgendwelche Releases zu halten, damit der Hype ja hoch ist. Mhm. Und dass das hier aktiv vermieden wird, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut auf der menschlichen Ebene, auch für alle Mitarbeitende bei SUSE. Und auf der anderen Seite hat mir auch die Idee gefallen, die Technical Showcases, also jedes Produkt hat einen eigenen Stand mit einem Präsentator oder ähnlichem vorne dran gehabt, wo man jederzeit hingehen konnte, ansprechen, hey, was ist das? Das kenne ich nicht. Oder hey, ich kenne das, zeig mir mal die neuen Features. Ich habe diese Idee, einfach um da direkt in Kontakt zu gehen. Das aber gepaart in einer großen Halle, in der auch das ganze Lunch, Mittagessen, Abendessen stattfindet und so die Schwelle sehr, sehr niedrig war, einfach mal schnell zu den Leuten zu gehen. Man ist sehr schnell dadurch ins Gespräch gekommen, weil ja, es alles in einem Raum stattgefunden hat und nicht, okay, ich muss mich jetzt aktiv dafür entscheiden, dahin zu gehen, ich muss mich aktiv dafür entscheiden, mit den Leuten zu sprechen. Das ist einfach irgendwie unterschwellig passiert und das fand ich eine super Lösung.
Ja, dem kann ich mich anschließen. Also ich komme zu diesen Konferenzen nicht der Vorträge wegen. Also wenn man so ein Ticket hat, das kann man sich im Nachgang angucken. Es gibt die PDFs, es gibt die Recordings, sondern es sind halt die Menschen. Und ja, das ist natürlich super, wenn man halt einfach niederschwellig auf die Leute zugehen kann und dann einfach auch mal die Engineers fragen kann, hier sag mal, dieses Feature, liegt's an mir oder liegt's am Feature? Ja? Und das ist einfach sehr viel wert. Und ich fand auch die Aufnahme gestern wieder super. Das ist auch irgendwie eine ganz komische Tradition geworden, dass immer, wenn wir mit Don und Miguel, Grüße gehen raus, eine Aufnahme starten, dann gibt es immer Donner und Regen. Und ich glaube, das gestern war mit Abstand eine der verrücktesten Aufnahmesituationen, die ich jemals hatte. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah, Enrico, aber das war schon sehr abenteuerlich, oder?
Ja, ich liebe ja diese Situation, wo man einfach, also es war halt busy. Dementsprechend das ganze Personal der Event-Location war darauf fokussiert, dass jeder seinen Job hat, aber niemand hat übergreifend geguckt, ob Dinge Sinn machen. Also macht das irgendwie Sinn, dass da zwei Dudes fünf Stühle in einen Fahrstuhl schleppen, wo oben irgendwelche Sachen sind, die da offensichtlich gar nicht zur Event-Location mit dazu gehören. Und wir haben uns dann oben im Feuerflucht-Treppenweg irgendwo eine kleine Nische. Also Christian, du wirst ja bestimmt irgendwo auf Social Media ein Bild davon posten. Das war eine sehr abenteuerliche Aufnahmesituation. Aber ich finde, gerade das bleibt im Gedächtnis, auch bei den letzten Roadtrips, die wir so gemacht haben, einfach ein bisschen sich auf diesen Konferenzen interessante Orte zu suchen, die man dann als Aufnahmestudio zweckentfremden kann. Das mag ich sehr gerne.
In Kombination mit der Person, die uns dann natürlich auch sehr irritiert angeschaut hat, als sie mal, wir wissen nicht, war es...
Da waren Bewegungsmelder in der Ecke und wahrscheinlich okay. Hat unten bei, das war halt von Securitas, das ist ja so eine Firma, die so Menschen, die gucken, dass alles nach dem Rechten geht. Mhm. Und ich wette, bei dem hat eine Lampe geleuchtet und dachte, hat sich da eine Taube verfangen, was ist da los? Guckte rein, guckte ungläubig, ging an uns vorbei, ging wieder zurück und hat sich wahrscheinlich gedacht, ja, ich bin hier in Berlin, ist okay.
Das ist halt genau der Punkt. Ne? Also es hat halt niemanden gestört und man muss halt auch gucken, man hat ja auch schon ein gewisses Level gesetzt. Also jetzt die letzten zwei Jahre auf der anderen Konferenz eben mit dem SUV durch die Gegend zu fahren. Wir haben erst überlegt, wie können wir das in Berlin abbilden. SUV in Berlin matcht nicht so. Wäre eigentlich der nächstlogische Schritt, um bei S zu bleiben, die S-Bahn, die Ringbahn. Aber ich glaube, das wäre selbst für Berliner Verhältnisse ein bisschen zu abgespaced. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut eingefangen hier, den Flavor.
Auf jeden Fall.
Also hat mir wirklich wieder sehr viel Spaß gemacht und wir haben auch auf der Party gestern ein, zwei Zuhörende getroffen. Grüße gehen raus, das war dann natürlich auch schön, mit den Leuten mal in Kontakt zu treten und direktes Feedback zu bekommen. Und ja, das gilt natürlich auch für unsere Zuhörenden dieser Episode. Ich glaube, wir haben alles zusammengefasst, Enrico, oder?
Wenn euch was fehlt, schickt uns das. Wenn ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, da würdet ihr gerne mal ein bisschen tiefer reingehen, ihr dürft auch gerne als Gäste hier mit an Bord sein, schreibt uns da auch gerne. Und wenn ihr sagt, vor das Mikrofon zerren lassen möchte ich mich jetzt trotzdem nicht, aber ich möchte trotzdem, dass ihr das besprecht, dann gebt uns da gerne Impulse und Feedback, das könnt ihr loswerden unter podcast@sva.de. Oder wenn ihr uns per Feed abonniert, da gibt es unten drunter eine Kommentarfunktion. Bei Spotify könnt ihr drauf gucken, bei Apple könnt ihr uns Kommentare hinterlassen. Wir freuen uns über alles, was wir da kriegen. Und ich glaube, damit können wir uns verabschieden und so langsam mental in Richtung Heimreise und Verabschiedung begeben. Es war mir wieder mal ein Fest mit euch hier auf der Konferenz. Und Christian, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Und ganz wichtig, Hashtag SuseCon24 nicht vergessen, wenn ihr auf Social Media darüber korrespondiert oder uns in die DMs reinslidet. Und natürlich euch auch, Max, Andi, sehr viel Spaß wieder gemacht. Vielen Dank dafür. Und
nicht zu danken, es war auch ein inneres Blumenpflücken meinerseits.
Vielen Dank von mir aus, war mein erster Podcast.
Hast du gut gemacht. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.
Bis dann. Ciao.